You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Moin moin und guten Tag hier zu den Antifa-News am 30.11. Wir wollen heute auf einen sogenannten Justizskandal blicken, denn seit 13 Jahren ist ungeklärt, woran Uri Jalloh gestorben ist. Er ist in einer Dessauer Polizeizelle verbrannt und lange ging die Justiz davon aus, dass es eine Selbstentzündung war. Daran gibt es seit 13 Jahren auch schon Zweifel, die jetzt sogar auch schon in den Justizkreisen angekommen sind, genauer in der Staatsanwaltschaft in Dessau. Aber die kommt gar nicht erst dazu, nun die Ermittlungen neu auszulegen, denn die Staatsanwaltschaft Halle hat die Ermittlungen übernommen und ist versucht, diese Ermittlungen zu einem Ende zu führen. Daran gibt es viel Kritik und die soll auch auf die Straße getragen werden, und auf genau diese Kritik und die kommende Demonstration am Samstag in Halle wollen wir hier blicken. Wir blicken aber auch auf eine Aktion des Zentrums für politische Schönheit in einem Kommentar, das hier folgen wird in den Antifa-News. Doch zunächst schauen wir gar nicht mal so weit weg von Halle, nämlich nach Merseburg, denn da gehen die Repressionen gegen Geflüchtete weiter.
Stell dir vor, du wohnst seit 3 Jahren im Saale-Kreis in Sachsen-Anhalt, hast keinen Aufenthaltstitel, keine Arbeitserlaubnis und darfst nicht wohnen, wo und wie du willst. Und weil du keinen Pass besitzt, bestrafen dich die Behörden. Statt Bargeld bekommst du jetzt Lebensmittelgutscheine. Du kannst nur noch in bestimmten Supermärkten im Saale-Kreis einkaufen und hast keinen Cent für Medikamente oder Fahrkarten. Diese Situation stellt das Café Internationale aus Merseburg in einem Flyer vor. Und diese Situation ist für viele Geflüchtete im Saale-Kreis Realität geworden. Wenn sie nicht dabei helfen, Abschiebungen zu beschleunigen, indem sie bei der Beschaffung eines Passes mithelfen, dann wird ihnen das Bargeld gestrichen und durch Gutscheine ersetzt. Wenn die Geflüchteten allerdings einen Pass besorgen, dann kann man sie eindeutig ihrem Heimatland zuordnen und abschieben. Welche Probleme diese Sanktionierung durch Gutscheine mit sich bringt, erläutern uns Amelie und Felix vom Café Internationale aus Merseburg.
Das bedeutet konkret, wenn man kein Bargeld bekommt vom Sozialamt, also die Leistung nicht in Form von Bargeld, sondern in Form von Gutschein, und diese auch noch regional beschränkt sind und auf bestimmte Läden, man hat nicht mehr die Wahl, wo man einkaufen gehen kann. Und dazu kommt, dass also auch Alkohol und Tabak nicht gekauft werden kann. Und wenn man kein Bargeld hat, stellt sich natürlich die Frage, wie sollen Anfahrtswege bezahlt werden, Medikamente, Schulsachen, sind auch Familien mit Kindern betroffen.
Genau, zusätzlich dazu, dass einem nur Lebensmittelgutscheine ausgestellt werden, auch noch der Betrag wird auch weniger, also man kriegt weniger Geld als zuvor und dann auch noch einen Gutschein. Und es wird einem die AOK-Karte entzogen. Sprich, man kann eben auch nicht mehr in eine Apotheke gehen und Medikamente kaufen, aber es ist auch schwieriger, einen Arzt oder Ärztin einen Termin auszumachen, eigentlich quasi nur eine Notfallbehandlung. Und wir kennen auch Leute, die in der medizinischen Behandlung stecken und auch Empfehlungen von den Ärztinnen bekommen haben, dass die Behandlung nicht abgebrochen werden sollte, und trotzdem wurde ihnen die AOK-Karte entzogen. Noch eine weitere Sache, dass Kinder davon nicht betroffen sein dürfen, also Kinder dürfen nicht sanktioniert werden, werden natürlich indirekt trotzdem sanktioniert, wenn die komplette Familie nur Lebensmittelgutscheine bekommt. Und auch Kinder sind von diesem AOK-Kartenentzug betroffen.
Und hinzu kommt auch noch, dass man immer den vollen Betrag des Gutscheins einlösen muss. Offiziell bekommt man maximal 10% des Gutscheins als Rückgeld ausgezahlt. Aber auch das ist oft nicht der Fall. Auch Jeffrey, der selbst von den Sanktionen betroffen ist, kann uns einen Einblick in seine Situation geben.
It's difficult because the shine, you can never go to a lot of shops. You go to only River, Lidl. In Merseburg, only 3 shops you can go to buy something. And so it's a lot of difficult for the shine. You can never go to Müller or the so. You can never buy clothes. You can never buy shoes. You can never buy nothing with the shine. And we are going to winter, so we need winter clothes or the sun.
And you, for example, need medicine.
I myself take a lot of medicine and I buy it myself. If we need the money. We don't need the sign because the sign can never buy nothing that we need. So we need the answer. Why they give us a sign?
Die Geflüchteten sind jedoch nicht nur durch die Folgen der Lebensmittelgutscheine betroffen. Die Repressionen werden schon seit langem ausgeweitet. So werden in Merseburg Menschen mitunter bei Routineterminen verhaftet und abgeschoben.
Um das vielleicht nochmal detaillierter zu beschreiben, also da gehen Leute hin, eigentlich einen Routinetermin, um ihre Duldungspapiere zu verlängern, um weitere 3 oder 6 Monate, erwarten nichts anderes und dort erwarten aber Polizeibeamte, die sie zum Richter führen, der stellt ihnen das Recht auf, denjenigen in Gewahrsam nehmen zu können. Dann geht es also nach Halle zu einer Expertendelegation des jeweiligen Landes, was irgendwie aufgrund äußerlicher Merkmale und Sprachgebrauch dann feststellt, ob es stimmt, ob du aus dem Land kommst, das du angegeben hast. Mhm. Insgesamt ist der Saalekreis auch der Abschiebespitzenreiter. Das heißt, im Saalekreis werden am effektivsten überhaupt von allen Landkreisen in Deutschland da Menschen abgeschoben. Die Repressionsmaßnahmen sind einfach, um es kurz zu sagen, wirklich jetzt an der existenziellen Grenze angekommen und es wird einfach existenzieller Druck auf die Menschen ausgeübt.
Das berichten Amelie und Felix vom Café Internationale. Seit langem veranstaltet das Café Internationale Aktionen und Infoveranstaltungen, über die Radio Korax auch berichtet hat. So gibt es oft Aktionen, bei denen die Gutscheine gegen Bargeld getauscht werden können. Damit bekommt man selbst einen Gutschein und die Geflüchteten Bargeld. Wann die Gutscheine vom Amt ausgegeben werden, wird leider immer erst sehr kurzfristig veröffentlicht. Wer auf dem Laufenden bleiben will, kann sich unter cafeinternationale.wordpress.com informieren oder auch abends im VL in der Ludwigsstraße am Tresen nachfragen. Und in nächster Zeit wird sich auch die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen und die Aktion zu unterstützen. Darüber informieren uns Amelie und Felix.
Also einmal ist natürlich die Demo nächsten Dienstag. Dafür müssen wir natürlich bei der Merseburg sein. Aber es wird auch wahrscheinlich nächsten Dienstag bei der Demo werden wir bekannt geben, wann ein offenes Plenum stattfinden wird. Das wird wahrscheinlich auch in der nächsten Woche stattfinden. Vielleicht wäre es dann irgendwie schön, dazu zu kommen, weil wir nämlich zu zukünftigen Aktionen und auch Strategien, wie wir dagegen angehen, das gerne zusammen besprechen würden. Dann eine weitere Sache ist natürlich die Aktion mit dem Gutschein tauschen. Da ist vor allem das VL involviert.
Mhm. Vielleicht kann man das ein bisschen indirekter formulieren. Also wer bezüglich Unterstützung und Tausch in Halle schlau machen möchte, der könnte Dienstag bis Sonntag nach 20 Uhr das VL an den Tresen und kann da mal fragen und dann gibt es da vielleicht Informationen.
Eine Reaktion seitens der Behörden auf die Proteste des Café Internationale gab es bisher kaum. Zumindest nicht öffentlich. Jedoch scheinen die Aktivisten bemerkt und beobachtet zu werden.
Also eine konkrete Reaktion war, als wir in Nähe des Asylzentrums einen Kreidepfeil gezeichnet haben, der in unsere Richtung zeigte, dass dort also eine Informationsveranstaltung ist, wenn man gemeinsam einen Protest organisieren will und so weiter. Der Kreidepfeil war ein paar Stunden später weggewischt und in die andere Richtung gezeichnet. Also auf dem Niveau bewegen wir uns da. Ja, und dass mittlerweile auch klar wird, dass der Chef der Behörde ganz konkret uns auch ins Visier nimmt, also Menschen, die unsere Freunde sind, die da also hin müssen auf Ausländerbehörde und Sozialamt, bekommen auch gesagt, wenn sie weiter mit uns agieren oder zu tun haben, dann wird es für sie eher schlechtere Chancen haben für einen Aufenthaltstitel oder für irgendwelche Freizügigkeiten. Also wir werden irgendwie auch die Messer gewetzt seitens der Behörde und es wäre einfach schön, wenn die Zuhörer und Zuhörerinnen bisschen mehr tuned, sich stained und vielleicht gerade die hallischen Menschen ein bisschen mehr Auge auch auf Merseburg haben.
Der Kampf gegen die Lebensmittelgutscheine reiht sich ein in den Kampf gegen Abschiebungen, Rassismus und Repression von Geflüchteten. Und er darf sich nicht nur auf Merseburg beschränken. Geflüchtete sind überall von Repressionen betroffen und im Saalekreis scheinen sich die Repressionen auch zu verstärken.
Es gibt sozusagen so Gerüchte, dass Lebensmittelgutscheine ab nächstem Jahr in ganz Sachsen-Anhalt eingeführt werden. Weshalb es vielleicht einfach irgendwie auch so eine Art der Unterstützung sein kann, sozusagen das bekannt zu machen und weiter zu verteilen und vielleicht irgendwie aufmerksam zu sein, wie es in der eigenen Stadt oder im eigenen Landkreis aussieht. Und es gibt auf jeden Fall, das kann man dazu vielleicht schon mal sagen, so als Tendenz, es gibt im Harz auch einen Landkreis, in dem nur Essen ausgeteilt wird und gar keine Gutscheine mehr. Also scheint auf jeden Fall sich was zu bewegen, gesamt-Sachsen-Anhalt-mäßig.
Und weil diese Situation, in der sich die Geflüchteten befinden, schon lange nicht mehr haltbar ist, ruft das Café Internationale zum Protest auf. Nächsten Dienstag, am 5. Dezember um 13 Uhr am Bahnhof in Merseburg. Wer sich vorab nochmal informieren will, findet Infos unter caféinternationale.wordpress.com oder auch auf Facebook.
Die Demonstration steht also unter dem Motto in Merseburg Against Food Coupons, Work Ban and Deportations. Und von einer Demonstration, die nächsten Dienstag stattfindet, blicken wir jetzt in den Antifa-News auf eine Demonstration, die bereits an diesem kommenden Samstag in Halle stattfinden soll. Und dabei geht es um den Fall um Uri Jalloh. Vor knapp 13 Jahren verstarb Uri Jalloh in einer Dessauer Polizeizelle. Die Umstände seines Todes sind noch immer nicht aufgeklärt. Die Familie von Uri Jalloh, die Initiative in Gedenken an ihn, wie auch Aktivisten, Aktivistinnen und kritische Juristen und Juristinnen gehen von einem Polizeimord aus. Staatsanwaltschaften vertraten hingegen lange die These, dass sich Uri Jalloh selbst in der Dessauer Polizeizelle angezündet hat, trotz aller Zweifel und Widersprüchlichkeiten im Fall. Im Oktober hat die Staatsanwaltschaft Halle dann sogar bekannt gegeben, die Ermittlungen im Fall Uri Jalloh endgültig einzustellen, da laut Staatsanwaltschaft keine neuen Erkenntnisse mehr zu erwarten seien. Die vermeintlich fehlenden neuen Erkenntnisse entfalteten dann jedoch vor einigen Tagen ihre volle Wucht. Es wurde bekannt, dass der Dessauer Oberstaatsanwalt Volker Bittmann aufgrund neuerer Gutachten nun die Mordthese vertritt. Bittmann war lange von der These der Selbstentzündung von Uri Jalloh überzeugt, doch aus einem Aktenvermerk von April geht hervor, dass Bittmann seine Ansicht in dem Fall nun geändert hat. Dazu führten die Gutachterberichte des letzten Brandversuchs. Und das hat recherchiert das WDR-Magazin Monitor. Der WDR-Bericht erregte viel Aufmerksamkeit und es wurde von neuen Erkenntnissen im Fall Uri Jalloh gesprochen. Für die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh waren diese Erkenntnisse aus dem Monitor-Bericht hingegen nicht neu, das berichtet hier Nadine.
Also für uns ist das absolut gar nicht überraschend, dass jetzt die Staatsanwaltschaft in Dessau sich im April 2014 dazu entschlossen hat, ein Mordermittlungsverfahren gegen konkrete Polizeibeamte einzuleiten. Das ist keine Überraschung für uns, denn den Versuch, den die Staatsanwaltschaft Dessau letztes Jahr in Schmiedeberg organisiert hatte, den Brandversuch der Experten Zollinger und Prein, hat ergeben, dass eben dieses Abbrandbild, wie es in der Zelle 5 vorgefunden wurde, nicht ohne Brandbeschleuniger zu erreichen ist. Das ist in diesem Gutachten nochmal ganz klar herausgekommen und ist uns aber auch nicht neu, weil wir bereits 2013 dem Gutachter Maxim Smirnow in Auftrag gegeben hatten, eben Brandversuche zur Rekonstruktion des Zellenbildes am 10.01.2005 zu produzieren. Und das hat einfach ergeben, dass ohne Brandbeschleuniger einfach das nicht so aussehen kann, wie es bei einer Zelle damals ausgesehen hat. Und deswegen ist erstmal das kein neuer Fakt für uns. Es sieht vielmehr halt so aus, dass die Staatsanwaltschaft eben nicht mehr drum herum gekommen ist, zu sagen, dass es Mord war, die Selbstentzündungsthese über Bord zu werfen, weil sich eben durch ihre eigenen Gutachter das auch immer weiter bestätigt hat für sie. Sie sagen zwar, dass es jetzt erst so neue Erkenntnisse wären, die sie durch diese Gutachtergespräche, die sie geführt haben, gewonnen haben, aber tatsächlich sieht es so aus, dass wir als Initiative das schon in Gutachten 2013 hervorgebracht haben, aber auch durch die Gutachten 2015, die wir hier in der Pressekonferenz in Berlin vorgestellt haben, an denen eigentlich ziemlich klar geworden ist, dass das Feuerzeug nicht in der Zelle gewesen sein kann, dass Ermittlungsarbeiten falsch geführt wurden, systematisch falsch geführt wurden, Untersuchungen vorgenommen wurden, die nicht den Standards entsprochen haben und viele andere Sachen, die wir vorgelegt haben. Und ich meine, die zwingende Frage, ob die Staatsanwaltschaft immer noch davon ausgeht, dass das Feuerzeug in der Zelle war, obwohl dieses Feuerzeug nur von tatortfremden Spuren übersät ist, und auch ein DNA anhaftet, die halt nicht zu Uri Jalloh passt. Darauf haben die Staatsanwälte niemals reagiert oder diese Frage beantwortet oder sie verifizieren lassen und das Feuerzeug analysieren lassen. Also ich meine, allein, dass dieses Feuerzeug faktisch nicht in der Zelle gewesen sein kann, das war schon im Landgerichtsprozess Magdeburg im Jahr 2012 klar, als das Gutachten dazu rauskam. Und ja, jetzt ist es einfach so, dass die Staatsanwaltschaft nicht anders konnte, als das jetzt zuzugeben nach 12 Jahren.
Das sagt Nadine von der Initiative Uri Jalloh. Und sie meint damit die Staatsanwaltschaft in Dessau und den leitenden Staatsanwalt Volker Bittmann. Wie bekannt wurde, gab Volker Bittmann dann den brisanten Fall an die Generalbundesanwaltschaft weiter, in der Erwartung, dass diese dann Ermittlungen wegen Polizeimordes einleiten würde. Doch die Generalstaatsanwaltschaft sah keine Notwendigkeit für bundesweite Ermittlungen und gab den Fall dann wieder zurück nach Naumburg. Und dort entschied man sich, den Fall Uri Jalloh der Staatsanwaltschaft Dessau zu entziehen. Und stattdessen wurde Halle mit den Ermittlungen beauftragt, angeblich weil da mehr Ressourcen zur Verfügung stehen würden. Die Staatsanwaltschaft Halle, die prüfte die Akten zum Fall Uri Jalloh und kam sehr schnell, bereits im Oktober, zu dem Ergebnis, dass sie das Verfahren einstellen wird. So hat sie das angekündigt, die Staatsanwaltschaft. Dieser Schritt stößt nach Bekanntwerden auf viel Unverständnis. So hat etwa die Anwältin der Familie von Uri Jalloh, Gabriele Heinicke, den Schritt, den Fall nach Halle zu geben, schon als nicht nachvollziehbar bezeichnet. Es sei aus ihrer Sicht verwunderlich, dass die Ermittlungen in dem Moment von der Staatsanwaltschaft Dessau abgezogen werden, indem diese Staatsanwaltschaft nach 12 Jahren erstmals die Erkenntnis hat, dass Uri Jalloh von Dritten getötet worden sein könnte. Für den Rechtsausschuss des Landtags von Sachsen-Anhalt ist die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Halle, die Ermittlungen dann einzustellen, ebenfalls nicht nachvollziehbar. Um Einblick in diese Entscheidung zu erhalten, fehlen dem Rechtsausschuss allerdings entscheidende Akten. Vergangene Woche beschloss deshalb der Landtag von Sachsen-Anhalt eine Akteneinsicht. Dabei geht es um die Verfahrensakten zu Uri Jalloh und die gutachterliche Stellungnahme zum Brandversuch in Diepoldiswalde, zu der es eben nun unterschiedliche Bewertungen gibt. Was die Möglichkeiten des Landtages sind, auf die Ermittlungen im Fall Uri Jalloh einzugehen und auf die Staatsanwaltschaft in Halle einzuwirken, dazu hören wir nun die linken Abgeordnete und das Rechtsausschussmitglied Henriette Quade.
Also was völlig richtig ist, und das ist vom System her auch völlig richtig, dass der Landtag nicht beschließen kann, was eine Staatsanwaltschaft zu tun hat oder nicht. Aber die Staatsanwaltschaften sind anders als die Gerichte in Sachsen-Anhalt und in der Bundesrepublik im Allgemeinen eben weisungsgebunden. Das heißt, es wäre die Aufgabe einer Justizministerin, wenn herauskommt, dass uns die Akten massiv falsch dargestellt worden sind oder wenn herauskommt, dass die Staatsanwaltschaft Halle nennenswerte Ermittlungsansätze nicht verfolgt, wäre die Justizministerin durchaus berechtigt zu sagen, hier soll es weitere Ermittlungen geben. Das wird nicht unbedingt notwendig sein, weil die Nebenklageberechtigten, das heißt die Anwältin der hinterbliebenen Uri Jallohs, mittlerweile schon Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt haben, dass es eingestellt werden soll, die derzeit bei der Generalstaatsanwaltschaft geprüft wird. Das heißt, da kann durchaus etwas anderes rauskommen. Dann gibt es noch mehrere juristische Möglichkeiten, beispielsweise ein Klageerzwingungsverfahren, beispielsweise auch die Möglichkeit, sich doch nochmal an den Generalbundesanwalt zu wenden. Das heißt, dann gibt es noch eine Reihe von Möglichkeiten. Entscheidend ist aber, und das ist das, was ganz massiv fehlt, dass Politik hier Aufklärungswillen deutlich macht. Deswegen geht es ja nicht nur um die Frage, was kann an juristischen Möglichkeiten in Sachsen-Anhalt passieren, sondern es geht politisch um die Frage, was muss passieren, um erstens den Fall aufzuarbeiten und zweitens Konsequenzen zu ziehen. Und da ist es ganz klar, dass, das hat die Justiz in Sachsen-Anhalt einmal mehr gezeigt, der Fall eben auch außerhalb Sachsen-Anhalts untersucht werden muss.
Das sagt Henriette Quade über die juristischen Möglichkeiten und die politischen Notwendigkeiten, die Ermittlungen im Fall Uri Jalloh voranzubringen. Die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh hat schon lange kein Vertrauen mehr in eine juristische Aufklärung des Falls auf Landes- oder auch Bundesebene. Die Initiative arbeitet deshalb an der Einrichtung einer internationalen Untersuchungskommission, die den Tod von Uri Jalloh in der Dessauer Polizeizelle von 2005 aufklären soll.
Also erstmal ist ganz wichtig, dass wir das nicht fordern, sondern dass wir das selber organisieren. Also die Frage wäre ja sonst, von wem fordern wir das? Die staatlichen Stellen sind auf keinen Fall bereit, irgendwie eine Untersuchungskommission aufzubauen. Das hat sich jetzt auch nochmal im Landtag bestätigt. Und wir haben dann bereits schon im August diesen Jahres halt beschlossen, diese Kommission selbst zu initiieren und zu organisieren. Und die Idee ist auch nicht neu. Die Idee einer internationalen Kommission gab es schon 2005. Und es wurden auch da schon Leute zusammengerufen, die dann allerdings im Jahr 2007 dann die Prozessbeobachtung gemacht haben, weil es dann zum Prozess kam tatsächlich, zu dem ersten Prozess gegen den Dienstgruppenleiter Schubert. Und dann hat sich das so ein bisschen, der Gedanke der Kommission so ein bisschen, ist da untergegangen. Und ja, jetzt denken wir, dass es einfach reicht, diese Spielchen, die da gespielt werden, diese Täuschung der Öffentlichkeit, diese Manipulation der Fakten sozusagen. Und wir haben gesagt, wir stellen diese Untersuchungskommission selber zusammen mit Leuten aus verschiedenen europäischen Ländern. Es sind Journalisten, es sind Anwälte, es sind Fachexperten, die zusammenkommen werden und verschiedene Aspekte dieses Mordes und seiner Vertuschung untersuchen werden. Und wir sozusagen damit die Rahmenbedingungen der Aufklärung setzen und nicht darauf warten oder hoffen oder vertrauen gar, dass der Staat eine vollständige Aufklärung betreiben wird.
Das sagt Nadine von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh. Die Initiative plant für Januar wieder eine jährliche Gedenkdemonstration für Uri Jalloh in Dessau. Und bis dahin gilt es, weiter eine Öffentlichkeit herzustellen. Und diese soll auch in Halle weiter hergestellt werden, denn Aktivisten und Aktivistinnen in Halle fordern sie noch die juristische und politische Aufklärung des Falles Uri Jalloh. Und bewegt von den letzten Erkenntnissen über die Einstellung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Halle, plant nun ein breites Bündnis am kommenden Samstag, den 2. Dezember, eine Demonstration durch die Innenstadt von Halle. Die Demonstration steht unter dem Motto Uri Jalloh, Aufklärung jetzt. Und die Gründe hinter der Demo erklärt hier eine der Organisatorinnen.
Also die Gründe, um die Demo zu machen, ist im Prinzip an dem dran zu bleiben, was jetzt gerade zumindest auch deutschlandweit in der Presse und in den Medien passiert, nämlich die Aufmerksamkeit weiterhin auf diesen Fall Urijallo zu lenken, der ja von der Staatsanwaltschaft Halle eingestellt wurde, obwohl es einfach ziemlich klar auf der Hand liegt, dass so viele widersprüchliche Sachen da sind, dass ein Mord nicht ausgeschlossen werden kann. Wir wollen einfach die Leute darauf aufmerksam machen, was hier für ein Justizskandal in Halle stattfindet.
Und wir, das ist ein breites Bündnis unterschiedlicher Gruppen aus Halle, die gemeinsam diese Demonstrationen am kommenden Samstag organisieren. Dabei sind etwa der Arbeitskreis kritischer JuristInnen in Halle, auch das Bündnis für Zivilcourage, also Halle gegen Rechts, ist dabei. Es gibt auch einen AK-Aufklärung im Fall Urijallo, der beispielsweise auch einen offenen Brief veröffentlicht hatte. Sowie ist auch ein Teil des Studierendenrates mit dabei, aber auch die Gruppe No Lager Halle oder aber auch die interventionistische Linke. Unterstützung kommt auch aus Leipzig von der Gruppe Prisma und auch Gecko, die gesellschaftskritische Odyssee, ist mit in diesem Bündnis zusammengekommen. Und wie sie alle zusammengefunden haben, das erklärt hier nochmal eine der Organisatorinnen.
Das Zusammenfinden war eigentlich relativ einfach, weil in diesen Gesprächen, die darüber geführt wurden und auch in dem offenen Brief, den im Prinzip der AK-Aufklärung im Fall Urijallo vorgelegt hat, sich einfach Leute gefunden haben, die gesagt haben, wir müssen da was machen. Also auch wir in Halle müssen einfach die Arbeit dazu aufnehmen. Weil bis jetzt ist das sehr, sehr viel über die Initiative Urijallo gelaufen, die im Prinzip ihre Hauptauslegung in Dessau hatte. Aber jetzt passiert es einfach hier und deswegen verstärkt eben auch sozusagen das Engagement auch hier, dass in Halle sowas einfach nicht passiert.
Und in dem gemeinsamen Aufruf zur Demonstration kann man nachlesen, wie viel da das breite Bündnis auch schon zum Fall Urijallo recherchiert und zusammengetragen hat und mit wie vielen Widersprüchlichkeiten man es im Fall Urijallo zu tun hat und wie sehr die These der Selbsttötung angezweifelt werden muss. So schreibt das Bündnis in dem Aufruf zum Beispiel, dass ein Mensch in Polizeigewahrsam getötet wird, in einer Zelle verbrennt, dass Polizistinnen und Polizisten die Ermittlungen manipulieren und vor Gericht lügen, dass Gutachtern Mord nahelegen und ein leitender Staatsanwaltschaft die These einer Selbsttötung in Frage stellt, die Ermittlungen jedoch trotzdem ergebnislos eingestellt werden. Das alles ist ein Skandal unfassbaren Ausmaßes, der die Rede vom Rechtsstaat davon, dass die Polizei nach Artikel 20 Absatz 3 des Grundgesetzes an Gesetz und Recht gebunden ist, Lügen straft. So beispielsweise ein Auszug aus dem Aufruf zur Demonstration. Das Bündnis fordert da eine Aufklärung im Fall Urijallo. Es fordert unabhängige Ermittlungen und auch einen Untersuchungsausschuss im Landtag. Doch die Demo möchte nicht nur auf den Fall von Urijallo aufmerksam machen, denn im Motto steht auch gegen Polizeigewalt und institutionellen Rassismus.
Na, letzten Endes ist Urijallo ein Fall, der im Prinzip über die Jahre immer wieder auch aufgrund der Initiative Aufmerksamkeit bekommen hat in der Presse in Deutschland. Man darf aber nicht vergessen, dass durch Polizeigewalt einfach schon viel mehr Leute ums Leben gekommen sind, wo die Anklagen dazu fehlen, die Verurteilungen. Und es geht im Prinzip darum, aufmerksam zu machen, dass es nicht nur das Problem dieses Falls ist, sondern dass da einfach eine große Masse da liegt, die einfach unter den Teppich gekehrt wird.
Und am Samstag, jetzt am 2. Dezember, soll eben darauf aufmerksam gemacht werden. Ein breites Bündnis von unterschiedlichen Gruppen in Halle ruft zur Demonstration auf unter dem Motto Urijallo, Aufklärung jetzt gegen Polizeigewalt und institutionellen Rassismus. Die Demonstration startet am Samstag um 13.30 Uhr am Steintor in Halle, wird dann sich Richtung Innenstadt bewegen und will eben darauf aufmerksam machen, dass dieser Justizskandal, wie er von dem Bündnis auch genannt wird, nicht akzeptabel ist und demnach an der Stelle auch ein Aufruf, wenn auch ihr dafür seid, dass es Aufklärung braucht im Fall Urijallo und ihr Samstagmittag noch nicht so richtig wisst, was zu tun wäre. Das wäre wichtig, da eben Präsenz zu zeigen. 13.30 Uhr am Steintor geht's da los. Informationen gibt es eben unter dem Stichwort Urijallo Aufklärung jetzt.
Eine Weile ist nichts zu hören gewesen von jener Künstlergruppe, die sich da nennt Zentrum für politische Schönheit. Doch gerade ist es dem Zentrum auf geschickte Weise gelungen, die mediale Aufmerksamkeit wieder auf sich zu ziehen. Für ihre Aktion haben sich die Künstler nach Bornhagen begeben, jenem Dorf in Thüringen, in dem der völkische Nationalist und AfD-Politiker Björn Höcke wohnhaft ist. Das Zentrum für politische Schönheit hat dessen viel diskutierte Rede zum Anlass genommen, die der Anfang dieses Jahres in Dresden gehalten hatte. Björn Höcke hatte da eine geschichtspolitische Wende um 180 Grad gefordert. Er hatte eine Fokussierung der Geschichtspolitik auf den Nationalsozialismus verurteilt und er hatte unter anderem das Holocaust-Mahnmal in Berlin als Mahnmal der Schande bezeichnet. Genau auf dieses Zitat stützt sich das Zentrum für politische Schönheit nun in seiner Aktion. In einem Grundstück, das direkt gegenüber von dem Haus von Björn Höcke liegt, haben die Künstler in einer Nachbildung des Berliner Holocaust-Mahnmals 24 Betonstelen aufgebaut. Nach eigenen Angaben hat die Gruppe diese Aktion langfristig vorbereitet. Gut ein halbes Jahr vor der Aktion soll die Künstlergruppe das Grundstück angemietet haben. In diesem Zeitraum vollzog sich bereits ein weiterer Aspekt der Kunstaktion. Nach eigenen Angaben hat die Künstlergruppe einen sogenannten zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz gegründet und eine langfristige Überwachung von Höckes Haus durchgeführt. Die Aktion ist mit einer zentralen Forderung an Björn Höcke verbunden. Er solle mit einem Kniefall vor den Betonstelen um Vergebung für die deutschen Verbrechen im Zweiten Weltkrieg bitten. Einem braucht jemand wie Björn Höcke nicht leid zu tun, um eine solche Aktion in ihrer ganzen Symbolsprache für äußerst fragwürdig zu halten. Die inhaltliche Einbettung dieser Aktion trieft nur so von einer Moral, die einer ernsthaften und notwendigen Kritik an Björn Höcke und der ganzen AfD meines Erachtens entgegensteht. Es scheint den Künstlern eher darum zu gehen, eine einzelne Figur der extrem Rechten moralisch in die Mangel zu nehmen, anstatt dessen Äußerungen zu analysieren und politisch zu kritisieren. Eine solche Herangehensweise muss davon ausgehen, dass jemand wie Björn Höcke sich von einem äußeren Moralkodex beeindrucken lassen würde und so geläutert werden könnte. Aber auch die darüber hinaus verwendete Symbolik ist fragwürdig. Wenn das Zentrum von Höcke einen Kniefall fordert, dann ist das auf den Kniefall des Ex-Kanzlers Willy Brandt bezogen. Im Jahr 1970 war der in Warschau vor einem Mahnmal des Warschauer Ghettos auf die Knie gesunken, um mehrere Minuten in dieser Demutsgeste vor dem Mahnmal zu verharren. Es ist interessant, sich den Kontext dieses damaligen Kniefalls zu vergegenwärtigen. Der Kniefall sollte eine symbolische Geste sein, um stellvertretend für alle Deutschen um Vergebung für die Schuld der Taten des Nationalsozialismus zu bitten. Am Ort des Warschauer Ghettos war dies insbesondere auf die Ermordung der Juden bezogen. Es ist die Stellvertreterfunktion einer solchen Geste, die auch Willy Brandts Aktion fragwürdig macht. Die Demut steht für die Vergebung der Schuld einer ganzen Nation, die damit als Bezugspunkt ungebrochen bleibt. Vielleicht ist gerade der Kniefall von Willy Brandt der Grundstein einer Geschichtspolitik gewesen, die in der BRD erst später zum Konsens geworden ist. Gerade weil Deutschland Demut zeigt und vorbildlich seine Vergangenheit aufgearbeitet hat, kommt ihm eine Verantwortung in der übrigen Welt zu. Die erbetene und gleichzeitig vorausgesetzte Vergebung wird zur Legitimation einer Nation, die einen Gestaltungsanspruch in der Welt haben will. Die Bombardierung Jugoslawiens wurde 1999 von einer rot-grünen Regierung in diesem Geiste begründet. Gerade weil der Holocaust ein Teil der deutschen Geschichte ist, trage man heute die Verantwortung dafür, einen weiteren Holocaust zu verhindern. Die Legitimation einer Nation, nicht trotz, sondern wegen Auschwitz, genau das passt aber auch zur Aktion des Zentrums für politische Schönheit. Eine Passage aus dem Manifest von Philipp Ruch, einem der Köpfe des Zentrums, legt dies nahe, wenn der dort schreibt:
Wir sind das Land der Organisatoren und Vollstrecker des Holocaust. Unsere Vorväter haben Millionen Menschen vernichtet. Sie haben Millionen unschuldiger Zivilisten um die Ecke gebracht. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Deutschland hat der Humanität die größte Wunde in der Geschichte der Menschheit geschlagen. Den moralischen Glutkern der Bundesrepublik bildet das Versprechen, Völkermord für alle Zeiten zu verhindern. Das Recht, mit den deutschen Privilegien zu leben, erlegt uns allen einen einzigen moralischen Imperativ auf. Alle, die nicht im Bewusstsein dieses Imperativs leben, fahren politisch schwarz und sonnen sich in einer Legitimation, die uns nur im Lichte dieses einen Schwurs zusteht.
Man muss sich klar machen, was das bedeutet. Es ist der Schwur, weitere Völkermorde zu verhindern, der dem deutschen Land lichtstrahlend zur Legitimation verhilft. Der positive Bezug auf die deutsche Nation ist schon super, und sogar an deutschen Privilegien ist nichts auszusetzen, aber nur, wenn man sich zur deutschen Vergangenheit reumütig bekennt. Von einer Kritik an Staat und Nation ist eine solche Position meilenweit entfernt. Interessant übrigens, wie Martin Lichtmeß, Autor der neurechten Zeitschrift Sezession, auf genau dieses Zitat von Philipp Ruch reagiert hat. Die moralische Verpflichtung auf ein Bekenntnis zur deutschen Vergangenheit wertet der als nationalen Masochismus. Es lassen sich an diesen beiden Positionen gut die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zweier Spielarten des Nationalismus erklären. Aufarbeitungsnationalismus und revisionistischer Nationalismus. Während der Aufarbeitungsnationalist die Nation dadurch geschwächt sieht, wenn man Auschwitz nicht ins Zentrum der nationalen Erinnerung rückt, macht es der revisionistische Nationalist genau andersherum. Es ist gerade die fokussierte Erinnerung an Auschwitz, die für ihn einem positiven Bezug auf die Nation im Wege steht. Während Letzterer überhaupt nicht zur Kenntnis nimmt, dass Ersterer die Nation durch die Aufarbeitung retten, legitimieren, sogar stärken will, teilen beide den positiven Bezugspunkt auf die Nation. Das wird verstärkt nochmal durch die Gründung eines zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutzes deutlich, wie ihn das Zentrum für politische Schönheit proklamiert hat. Die Zivilgesellschaft als ausgleichendes Vorfeld der überwachenden Staatsorgane. Na toll, Staatskritik AD. Zentrale Erkenntnis aus dem Verlauf der deutschen Geschichte und Konsequenz aus Auschwitz wäre aber, mit dem Prinzip der Nation überhaupt zu brechen. Dafür bedarf es keiner Moral, sondern dafür bedarf es einer gründlichen Kritik. Und Björn Höcke wäre dementsprechend nicht mit persönlicher Schuld und der Frage der Vergebung zu konfrontieren, sondern mit Argumenten gegen politisch falsche Urteile. Und was die Recherche über rechte Netzwerke bis hinein in die AfD betrifft, das können Philipp Ruch und Co. getrost den Antifa-Zusammenhängen überlassen. Soweit die Antifa-News auf Radio Korax und im Pi-Radio und bei Frapo und anderen freien Radios, die wie immer nachzuhören sind unter freie-radios.net, jeden Donnerstag im Programm von Radio Korax. Bis zum nächsten Donnerstag.